Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Mascha Drost am Mikrofon herzlich willkommen.
Die Kunst, die wir ausüben, ist dafür da, um Menschen zu verbinden, nicht um Menschen auseinanderzutreiben. Und deswegen tun wir, was wir jetzt tun.
Das sagt Wladimir Jurowski, Chef der Bayerischen Staatsoper und des Rundfunksinfonieorchesters Berlin. Und was tun er und seine Musiker? Sie spielen ein ukrainisch-russisches Programm heute Abend in Berlin. Sie suchen Verbindung im größtmöglichen Konflikt. Natürlich beschäftigt auch uns der Krieg in der Ukraine. Viele Kulturinstitutionen haben sich mit dem Land solidarisch gezeigt. Und einige haben aus diesem Grund einen anderen Weg im Umgang mit Russland gesucht, wollen lang gehegte Verbindungen kappen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz etwa auf Ebene der gemeinsamen Museumsarbeit. Einen anderen Weg geht das Goethe-Institut. Es möchte seine Arbeit in Russland und auch in der Ukraine fortführen, so weit wie möglich. Generalsekretär des Goethe-Instituts ist Johannes Ebert. Er hat viele Jahre sowohl das Büro in Kiew als auch das in Moskau geleitet. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Derzeit sucht man vor allem den Abstand. Wie gesagt, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat ihre Zusammenarbeit mit Moskau aufs Eis gelegt. Wie viele Künstler, haben Auftritte in Russland abgesagt. Sie bleiben. Warum?
Das Goethe-Institut ist seit vielen Jahren in Moskau und ist verbunden mit sehr vielen Kulturschaffenden, mit der Zivilgesellschaft und ganz, ganz vielen Partnern. Und wir sind natürlich anders als die Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine Institution mit 158 Außenstellen. Und jede einzelne dieser Außenstellen ist eng in die Kulturszene vor Ort eingebunden. Und wir sehen natürlich im Moment diesen furchtbaren Krieg. Wir stehen in engem Kontakt und in großer Solidarität zu unseren Kolleginnen und Kollegen und Partnern der Ukraine. Wir sehen aber auch, dass in Russland viele Kulturschaffende und Angehörige der Zivilgesellschaft sich offen gegen diesen Krieg aussprechen. Heute Morgen wurde bei Echo Moskwi ein offener Brief von, ich habe drauf geguckt auf der Internetseite, wahrscheinlich 300 Kulturschaffenden veröffentlicht, die den sofortigen Frieden fördern, die sich solidarisch zur Ukraine zeigen und die auch sagen, dass diese Politik den gesamten Kulturbereich aufs Spiel setzt. Und ich denke, das sind Leute, die auch mit uns verbunden sind. Und ich denke, deswegen ist es für das Goethe-Institut wichtig, dort zu bleiben.
Und trotzdem stelle ich mir das sehr schwierig vor, als einen fast unmöglichen Spagat. Also zur Tagesordnung überzugehen, das ist natürlich keine Option. Aber vom Goethe-Institut aus selbst Opposition zu betreiben, sich mit den Gegnern des Krieges, die es ja auch gibt, haben Sie ja auch gerade erwähnt, sich mit denen solidarisch zu zeigen, das könnte Ihre Arbeit in Moskau ja auch unmöglich machen. Ist das überhaupt zu schaffen?
Also das ist eine wirklich wichtige Frage, die Sie stellen. Die Situation ist natürlich ambivalent. Und natürlich diskutieren wir jeden Tag und quasi stündlich darüber, wie machen wir weiter, wie ist die Situation. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man reflektiert, wie man jetzt arbeitet. Wir hatten so eine Situation schon mal 2014, als die Krim annektiert wurde. Und wir hatten ein großes Popkonzert geplant. Das haben wir sofort abgesagt, weil wir gesagt haben, in diesen Zeiten ist keine Zeit für Popmusik oder für Feiern. Aber Dinge, wo wir Akteure der Zivilgesellschaft zusammenbringen, wo wir haben zum Beispiel ein großes Thema Medienmündigkeit, wir haben ein großes Projekt The Earth is Flat, wie man Medien richtig liest, das sind Dinge, die man jetzt, glaube ich, in Russland weiterführen muss. Aber man muss sich dieser Ambivalenz, die Sie ansprechen, bewusst sein. Man muss sehr genau jetzt überprüfen, mit wem man zusammenarbeiten kann. Aber man sollte einfach auch durch seine Präsenz, durch die Kontakte, die Solidarität mit denen zeigen, denen ein friedliches Zusammenleben wichtig ist.
Sie haben gerade ein Projekt angesprochen, das man weiterführen muss, aber das man auch weiterführen kann?
Also das ist natürlich eine wichtige Frage. Im Moment ist es, glaube ich, möglich, aber wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen und Wochen geschieht, ob unsere Arbeit eingeschränkt wird, Das sind natürlich Fragen, wir hatten es ja jetzt in Belarus erlebt, wo im Sommer gebeten wurde, dass das Goethe-Institut seine Arbeit einstellt. Natürlich, wenn irgendeine Gefahr für Partner oder Mitarbeiter besteht, dann muss man das neu evaluieren. Wie ich gerade gesagt habe, wir müssen jeden Tag da drauf gucken. Aber ich glaube, es ist wichtig, den Partnern zu signalisieren in Russland, dass wir auf Seite derer stehen, die mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten.
Das zur Situation in Moskau. Blicken wir jetzt mal auf die Dépendance in Kiew. Auch da wollen Sie die Arbeit fortsetzen. Wie soll das gehen? Dort wird derzeit gekämpft.
Das Goethe-Institut in Kiew ist ein sehr großes Institut mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind in der ganzen Ukraine vernetzt. Wir machen sehr große Projekte, auch EU-geförderte Projekte zur Stärkung der Zivilgesellschaft und der Kulturlandschaft. Ich hatte am Donnerstag eine große Mitarbeiterbesprechung, an der ich auch persönlich teilgenommen habe. Da waren die ganzen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und wir haben gesagt, wenn es geht und wenn Sie einen sicheren Ort haben, machen wir digitale Angebote. Wenn es nicht geht, geht es nicht natürlich. Und wir hatten eine Lehrerin, die sagte, Mensch, ich habe ein Fortbildungsseminar heute. Ich möchte dieses Fortbildungsseminar durchführen. Und natürlich haben wir gesagt, das tun wir. Ich habe selber das Goethe-Institut Kiew 1997 bis 2002 geleitet und habe noch Freunde dort. Ich habe auch das Goethe-Institut Moskau geleitet von bis 2012. Also ich kenne diese Region sehr gut. Also bei den Kulturschaffenden, da geht es natürlich jetzt auch darum zu schauen, wie bringt man sich selbst in Sicherheit. Was wir dort hören, ist die große Enttäuschung über Deutschland. Als die Sache mit der SWIFT-Zurückhaltung bei SWIFT bekannt wurde, gab es eine große Debatte in den sozialen Medien unter den Kulturschaffenden. Und Deutschland ist ein Land, das sehr großes Vertrauen genießt. Und ich glaube, wir haben da einen Teil dieses Vertrauens verspielt. Die Haltung Deutschlands wird hier sehr kritisch wahrgenommen. Und das ist natürlich, wie soll ich das sagen, wir haben natürlich mit unseren Projekten an diesem Vertrauen mitgearbeitet und man muss sehen, wie das dann, wenn dieser Krieg sich irgendwann beruhigt hat oder nicht zu Ende ist, wie dann dort die Situation ist. Also das ist die Position der Kulturschaffenden. Ich habe mit einer Kollegin im Museumsbereich Kontakt, die ist jetzt an einen sicheren Ort gegangen, hat aber gesagt, sie haben versucht, alles abzusichern in den Museen. Und also das changiert zwischen der persönlichen Sicherheit, viele sind in Kiew geblieben, das changiert zwischen einer persönlichen Sicherheit, aber der großen Sorge um die Situation des Kulturlebens und natürlich dieser Kritik an Deutschland, die wir wahrnehmen müssen.
Stichwort Unterstützung. Kulturstaatsministerin Roth hat gestern 1 Million Euro Soforthilfe für ukrainische Künstler bereitgestellt. Gibt es denn vom Goethe-Institut Überlegungen, wie man Hilfe, wie man Unterstützung leisten kann?
Also ich glaube im Moment, wissen Sie, wir sind wirklich ganz eng mit den Kulturschaffenden zusammen. Und ich glaube im Moment geht es darum, anzurufen, zu fragen, wie geht's euch, was können wir tun? Und natürlich schauen wir, jetzt habe ich den Kolleginnen und Kollegen gesagt, bitte überprüft in eurer Partnerlandschaft, wer sich auf den Weg gemacht hat, sodass wir dann, wenn die in Deutschland ankommen, dass wir dann unterstützen können. Und da ist natürlich die Aktion von der Staatsministerin für internationale kulturelle Zusammenarbeit, Katja Keul, und von der Beauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth, mit denen wir ja eng verbunden sind. Also ich nehme an, dass wir auch bei diesem Programm dann beitragen werden, ist eine wichtige Aktion. Aber im Moment geht es natürlich auch darum, wie ist die Situation in Kiew, und viele Kulturschaffende sind dort und halten da irgendwie die Stellung.
Sagt Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts. Ein ganz anderes Gesicht Russlands als jenes, über das gerade so viel gesprochen wird, war gestern am Theater Heidelberg zu sehen. Das nachdenkliche, melancholische Russland Anton Tschechows. Naja, fast, denn ein paar sehr untschechowsche Dinge sind noch dazugekommen. Klamauk, Unsinn und Blödelei. Aus dem Kirschgarten, aus dem berühmten, ist der Kitschgarten geworden. Aber die Personage ist geblieben. Es ist ein Garten voller Verliebter, Pechvögel, Dickköpfe und Dekadenzler. Und inszeniert hat das Ganze der Schauspieler Milan Peschel, ein Berliner Volksbühnen-Urgestein. Christian Gampert über eine selten beschwingte Tschechow-Inszenierung in Heidelberg.
Angesichts der Weltlage ist es gut, daran zu erinnern, dass es auch ein nachdenkliches, sehr selbstkritisches und sogar ein komisches Russland gibt, das des Anton Tschechow. Der Regisseur Milan Peschel hat sich dieser Theaterhemisphäre bemächtigt, dreimal kurz geschüttelt und aus den Versatzstücken mehrerer Dramen einen Abend gebastelt. Der kommt aber überhaupt nicht so schwerblütig daher, wie es das dunkel getäfelte Bühnenbild zunächst nahelegt und die schwarzen Kostüme aus den 19. Jahrhundert auch. Nein, das Ebenholz-Wohnzimmer entschwebt zeitweise nach oben und herunter kommt eine glitzernde Disco-Kugel. Die ständig eingespielten Popsongs erinnern daran, dass Milan Peschel bei René Polisch das Handwerk des intellektuellen Tingeltangel erlernt hat und wie dieser andauernd über das Theater und den Schauspielerberuf reflektieren muss. Ich bin eine alleinerziehende Raucherin, sagt die Schauspielerin Lisa Förster und beschwert sich darüber, dass Väter immer nur 2 Monate Elternzeit nehmen. Wir treffen an diesem Abend auf Frauen, die in 3 Schwestern alle 3 Schwestern gespielt haben und auf Männer, die eine Trittleiter aufstellen und auf dieser herrlichen Leiter hinauf zu Fortschritt und Zivilisation streben. Und am Ende der Vorstellung erfahren wir sogar, warum das Ganze Kitschgarten heißt, ohne Scheu vor dem Karlauer.
Das sagst du, Kirschgarten.
Nein, sie sagen Kitschgarten.
Kitschgarten?
Ja, Kitschgarten.
Also doch.
Nein, Kirschgarten. Es heißt Kirschgarten.
Hirschgarten? Wir fahren nach Hirschgarten?
Kirschgarten, nicht Hirschgarten.
Schwarzwälder Kirschgarten?
Nein, Schwarzwälder Kirschtorte.
Also was denn jetzt? Hirschbraten oder Kirschtorte?
Mit Wortspielen ist es so eine Sache, aber insgesamt geht es darum, bei Tschechow jenen höheren Unsinn zu entdecken, der das Leben im irdischen Jammertal erträglicher macht. Peschel, der als Schauspieler gerne die großäugigen Bösewichter gibt, trägt auch als Regisseur relativ dick auf und spielt sogar, wie einst Stanley Kubrick, das Zarathustra-Thema von Richard Strauss ein. Wahrscheinlich, um sein komisches Mäandern durch den Tschechow-Weltraum pathetisch zu legitimieren und den Schauspielern zu erlauben, sich mal richtig an die Rampe zu schmeißen. Das tun die dann natürlich mit Hingabe. Andreas Seifert, der als alter Diener mit verkniffen weinerlichem Gesicht schwer auf Stan Laurel macht, hält Vorträge über die Schädlichkeit des Tabaks und der Frauen. Daniel Friedl hängt am Kronleuchter und sagt, er sei ein Filou alter Schule. Roland Bayer ist eine Art existenzialistischer Pierrot, obwohl man auf dem sogenannten Philosophenweg keine Philosophen, sondern nur Jogger trifft und der Stanislavski Party Service nicht wirklich funktioniert. Ergo, die Witze sind manchmal etwas flach, zünden aber trotzdem. Vielleicht sind wir auch alle nur ausgedörrt von Corona und erschlagen vom Putin-Wahnsinn und dürsten nach ein bisschen echtem, absurdem Theater, das sich hier an heute leider eher unbekannten Autoren wie Daniel Charms und ihren Kämpfen mit Lebenssinn und Alltag orientiert.
Ein bewusstes Leben ohne eine Weltanschauung ist doch kein Leben, sondern eine Last und ein Schrecken. Also, was sollen wir tun? Was soll ich tun?
Ich weiß es nicht. Ich bin ein Taugenichts. Ich tauge nichts.
Wer einen Fahrplan braucht, halte sich an Thomas Brasch und seine Tschechow-Übersetzungen. Wer keinen braucht, ist auch so gut bedient mit allerlei Hypochondrien, Heiratsanträgen, dem Streit um die Ochsenwiesen, Slapsticks, mit Beckett-Clowns, Chaplin-Figuren und völlig surrealem Getue. Ihr habt eine alte Frau aus mir gemacht, schreit Christina Rubruck, die eine alte Frau spielt, während Esra Schreier das abgedrehte süße Mädel geben darf. Katharina Quast hält im Hosenanzug die Fäden zusammen und darf mit Platzpatronen schießen. Fast möchte man frohgemut aus dem Theater gehen, da kommt der Intendant Holger Schulze und liest eine stocktraurige Protestnote gegen Putins Ukraine-Krieg vor. Da ist man wieder im sogenannten Hier und Jetzt und schleicht bedröppelt von dannen.
Der Realitätsschock ertrifft uns alle, auch unseren Kritiker Christian Gampert. Davor zumindest war es lustig im Theater Heidelberg im Kitschgarten nach Motiven von Anton Tschechow. Vor dem Realitätsschock haben sich Künstler vor ziemlich genau 100 Jahren in eine neue Kunstrichtung geflüchtet. Ins Unbewusste, ins Traumhafte, Absurde, kurz ins Surreale. Der Surrealismus war nicht nur ein Stil, er war eine Geisteshaltung. Die Realität zu unterlaufen, das Unheimliche im Alltäglichen zu finden, die unbewussten Sehnsüchte anzuzapfen und Träume zum Leben zu erwecken, darauf kam es den Künstlern an. Und natürlich war es auch eine Möglichkeit, Autoritäten in Frage zu stellen. In Paris der 1920er Jahre hat er sich entwickelt und die Kunstgeschichtsschreibung hat sich auf Frankreich vor allem, aber auch auf Spanien und Deutschland fokussiert. Jetzt weitet eine neue Schau in London aber den Blick. In der Tate Modern ist sie zu sehen, Surrealism Beyond Borders, Surrealismus über die Grenzen hinaus, so heißt sie, und zeigt, wie Künstler auf der ganzen Welt vom Surrealismus inspiriert wurden. Und das in so unterschiedlichen Metropolen wie Buenos Aires, Kairo, Lissabon, Prag oder Tokio. Gabi Biesinger hat die Schau gesehen.
Gleich am Eingang zur Ausstellung betritt man vertrautes Terrain mit dem ikonischen Lobster-Phone von Salvador Dali, dem altmodischen schwarzen Wählscheibentelefon mit dem Hummer am Hörer. Aber das war es dann auch mit Dali, und auch der Belgier René Magritte ist mit nur einem Werk vertreten, La Durée Poignardée, bei dem die Dampflok aus dem Kamin braust. Aber genau darum geht es den Ausstellungsmachern. Sie wollen nicht die bekannte Geschichte des Surrealismus mit weißen männlichen Künstlern nacherzählen, sondern die Fülle surrealistischer Kunst aus aller Welt zeigen. Und so treten die berühmten Namen zwischen den mehr als 200 Künstlerinnen und Künstlern aus 50 Ländern eben in den Hintergrund, erklärt Corinne Harmond, eine der Tate Modern Kuratorinnen.
What the exhibition does is really, es geht uns darum, die internationale und transnationale Bewegung zu zeigen. Und wir wollen gezielt weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler in den Mittelpunkt stellen.
Well-known artists to the public.
Ausgehend vom Paris der 1920er Jahre, als der französische Dichter André Breton das surrealistische Manifest verfasste, waren bis 1970 von Lissabon bis Prag, von Kairo bis Seoul, von Buenos Aires bis Tokio surrealistische Zentren und Kunstschaffende aktiv, die Ausstellungen organisierten und sich der Idee des Surrealismus verschrieben hatten. Die Motive sind von Träumen getrieben, Gesetze von Logik und Schwerkraft nicht gültig. Doch dabei genügt es nicht, wie etwa Francis Bacon, seltsam amorphe Wurmwesen auf die Leinwand zu bringen, um als Surrealist durchzugehen, erklärt Corinne Harmond.
It's a movement that
die Bewegung hebt eine Geisteshaltung, das Unbewusste, das Irrationale und das Revolutionäre in ihrer Kunst hervor. Das sind die zwei Grundsätze des Surrealismus. Es geht um revolutionäre politische oder soziale Gedanken und um das, was unbewusst in unserem Kopf vorgeht. Surrealismus ist eben kein Kunststil und keine spezielle Ästhetik. Und ich würde mal sagen, dass das nicht die Weltsicht von Francis Bacon war, zum Beispiel.
His way of seeing the world.
Surrealisten lehnten Konventionen ab, wie etwa ein koloniales Weltbild. Ausgestellt wird eine Weltkarte von 1929, die die pazifischen Inseln in den Mittelpunkt der Erde stellt. Indigene Kunst aus Ozeanien oder Afrika wurde etwa 1936 in Paris in der Ausstellung Surrealist Objects gezeigt, doch Herkunft und Urheber wurden nicht benannt. Da tappten die Surrealisten selbst in die Falle kultureller Aneignung. Der schwarze Künstler Ted Jones aus Chicago gilt Kuratorin Harmond als eine zentrale Entdeckung bei den Recherchen zur Ausstellung. Er trat 1969 bei einem panafrikanischen Festival in Algier auf, musizierte als Jazz-Trompeter gemeinsam mit Tuareg. Jones betonte die politische Kraft der künstlerischen Bewegung.
For him the Black Power Movement was a surrealist movement.
Für ihn war die Black Power Bewegung surrealistisch. Für ihn war Jazz afrikanische Musik. Wir haben von ihm ein 10 Meter langes Kunstwerk, einen schmalen Papierstreifen, den er im Laufe von 30 Jahren mit 132 anderen Künstlerinnen und Künstlern gestaltet hat, auf seinen Reisen in Afrika, Europa, den USA und Lateinamerika.
Auf etwa postkartengroßen Feldern hat jeder der 132 Beteiligten dem Unbewussten freien Lauf gelassen. So reihen sich außerirdisch wirkende Antennenwesen an müde, dreinblickende Bären, an abstrakte Muster, an fröhliche Blumenwiesen mit einem Gedicht für eine neue Welt. Die Psychoanalytikerin Grace Palethorpe beschäftigte sich als Malerin nicht nur praktisch mit dem Surrealismus, sondern reflektierte auch darüber, zum Beispiel in Radiobeiträgen wie diesem, der 1944 in einem kanadischen Frauenprogramm des Senders CBC ausgestrahlt wurde. Die Surrealisten haben der Welt eine visuelle Manifestation der Kreativität des Unbewussten präsentiert. Es ist die menschliche Natur, Dinge abzulehnen, die uns zum ersten Mal begegnen. Insofern warne ich jeden von Ihnen, der solche Kunstwerke zum ersten Mal sieht, lassen Sie sich von Ihrer spontanen Reaktion nicht entmutigen. Das Unbewusste in der Kunst kommuniziert mit Ihrem Unbewussten. Es ist nicht nötig, Kunst zu verstehen, um sie zu mögen. Wenn ein Kunstwerk Sie abstößt, akzeptieren Sie das. Wehren Sie sich nicht dagegen, aber gucken Sie es sich immer wieder und wieder an.
Don't fight it. Then go back to the work again and then again.
Das gilt sicherlich nicht nur für surrealistische Kunst.
Es ist nicht nötig, Kunst zu verstehen, um sie zu mögen. Ein toller Satz, und der gilt nicht nur für Bilder. Gabi Biesinger war das über eine neue Ausstellung in der Londoner Tate Modern. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl, so sollte sie sein, die deutsche Jugend. Ja, und Hitler, von dem dieses Zitat stammt, natürlich auch so zugetan wie etwa die Mitglieder der Familie Krupp. Alfred Krupp zu Bohlen und Halbach etwa, der letzte Alleininhaber der Firma, war schon 1931 förderndes Mitglied der SS, bald darauf Mitglied der NSDAP, engstens mit der NS-Elite verbandelt. In den Krupp-Werken wurden tausende Zwangsarbeiter beschäftigt, darunter auch viele KZ-Häftlinge. Nach dem Krieg wurde Alfred Krupp in den Nürnberger Prozessen verurteilt zu 12 Jahren Haft. Allerdings, schon nach 2,5 Jahren kam die Begnadigung und auch das Vermögen wurde ihm nahezu vollständig wieder zuerkannt. Dieses Vermögen ging nach seinem Tod 1967 in die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung über. Eine Stiftung, die auch die Aufgabe hat, die Kultur zu fördern. Und sie hat vor wenigen Monaten ein Rechercheprojekt beschlossen, das die Beziehung Krupps zum Nationalsozialismus genauer untersuchen soll. Was genau soll da noch untersucht werden, könnte man sich fragen. Ein kurzer Blick ins Lexikon zeigt vieles schon sehr klar. Anja Reinhardt weiß mehr. Worum geht es genau in diesem Forschungsprojekt?
Ja, in einem Satz könnte man sagen, dieses Rechercheprojekt soll untersuchen, wer Alfred Krupp von Bohlen und Halbach abseits vom Unternehmer war. Über den weiß man eigentlich ganz gut Bescheid, auch durch den Nürnberger Krupp-Prozess von 47-48, in dem Alfred Krupp, Sie haben es gesagt, zu 12 Jahren Haft verurteilt wurde. Wissenschaftlich geleitet wird dieses, und das wurde immer wieder betont, unabhängige Projekt von Eckhard Konze, Neuzeithistoriker an der Philipps-Universität in Marburg, der auch schon mit der Aufarbeitung des Auswärtigen Amtes betraut wurde. Und Konze machte nochmal deutlich, dass wir zwar wissen, dass der Krupp-Erbe, geboren 1907, ab 1931 förderndes Mitglied der SS war und später auch NSDAP-Parteimitglied wurde, dass Hitler in der Villa Hügel war, in den Krupp-Werken geredet hat und dass Alfred Krupp ab 1943 dann, also mitten im Krieg, Chef des Unternehmens war. Das kann man vielfach nachlesen, nur was weiß man darüber hinaus? Eckhard Konze erhofft sich unter anderem zu dieser Frage neue Erkenntnisse.
Was resultiert denn aus einer solchen fördernden Mitgliedschaft in der SS? Bestimmte Verpflichtungen, bestimmte Loyalitäten möglicherweise, die dann vielleicht nach 1933 in irgendeiner Form sich auswirken. Das sind Fragen, die kann ich heute noch nicht beantworten, aber ich kann sie als Fragen zumindest stellen und solche Frageperspektiven werden sicherlich unser Projekt auch bestimmen.
Was die Quellen dann letztlich hergeben, das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Es kann durchaus sein, dass Alfred Krupp, der bislang ein eher blasser Charakter ist, auch blass bleibt, aber daraus lassen sich auch Schlüsse ziehen.
Stichwort Quellen, welche stehen denn zur Verfügung, die vorher vielleicht noch nicht berücksichtigt wurden?
Also es gibt allein 33 laufende Regalmeter aus dem Privatsekretariat von Alfred Krupp. Das hat bisher offenbar noch niemanden wirklich interessiert. Alleine das durchzuarbeiten wird doch einige Zeit dauern. Es gibt Dokumente im Bundesarchiv, die wohl noch nicht alle erschlossen sind, dazu Privatnachlässe. Was es nicht gibt, sind Tagebücher. Die könnten natürlich sehr viel mehr Aufschluss geben. Und was es aber dafür auch gibt, das ist aber bekannt, ein Fragment von Golo Mann, Sohn von Thomas Mann, der in den 1970er Jahren von der Stiftung beauftragt wurde, eine Biografie zu verfassen. Abgeschlossen hat er die dann nicht, weil er, wie er sagte, seinen Protagonisten Alfred Krupp zu fade fand. Ja, und ob jetzt aus diesem Projekt eine Biografie entsteht, das wäre die erste überhaupt, das wird erst nach Abschluss der Recherchen entschieden.
Die Stiftung selbst geht sehr offensiv mit dem Thema um. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, wird es aber immer mehr heutzutage. Wie würden Sie das einordnen?
Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass es durchaus einen moralischen Druck seitens der Öffentlichkeit gibt. Das hat Volker Troche aus dem Vorstand der Stiftung auch bestätigt.
Unter diesem Druck stehen wir, aber ich würde es nicht Druck nennen. Das klingt so, als würden wir irgendwie reagieren müssen, sondern ich würde das einfach eine Erwartung einer neuen Generation, einer Gegenwart nennen, die uns auch gut tut. Denn wir wollen ja auch mehr wissen als Vertreter der Stiftung.
Die Stiftung hat sich ja, Sie haben auch das vorhin erwähnt, der Förderung von Projekten in Kunst und Kultur oder Bildung verschrieben. Und gerade da wird in den letzten Jahren ja doch immer stärker eigentlich nach moralischen Kriterien entschieden. Da wird genau hingeguckt, wer fördert uns eigentlich. Und ich finde einen Aspekt auch sehr interessant, denn das Projekt wurde vorgestellt am Donnerstag, also an dem Tag, an dem die Ukraine von Russland angegriffen wurde. Und die Vernetzung von Wirtschaft und Politik, insbesondere der Rüstungswirtschaft, die scheint mir doch auch im Hinblick auf die aktuelle Situation sehr interessant zu sein. Alfred Krupp hat nach seiner Haftentlassung 1951 gesagt, Krupp wird keine Waffen mehr produzieren. Vielleicht hat er das auch nicht ganz freiwillig gesagt. Nur, was gilt so ein Versprechen, wenn sich die weltpolitische Lage dramatisch ändert? Und dass ausgerechnet in so einem Moment diese Aufarbeitung erfolgt, das ist ja schon irgendwie doch hochsymbolisch.
Ein neues Forschungsprojekt untersucht die Beziehung von Alfred Krupp zum Nationalsozialismus. Anja Reinhardt war das, vielen Dank. Und sobald es Ergebnisse gibt, werden wir natürlich auch darüber berichten. Jetzt aber erst einmal aktuelle Kulturmeldungen. Susanne Lurwig hat sie gesammelt.
Und da blicken wir noch einmal auf die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Wir haben erst einmal die Reißleine gezogen, das erklärte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger. Konkret bedeutet dies, dass die intensiven Beziehungen, beispielsweise auf dem Gebiet der Beutekunst, erst einmal ruhen. Denn durch die Angriffe auf die Ukraine sieht Patzinger auch eine Bedrohung für kulturelle Einrichtungen. Da wisse man, dass schon in der Ostukraine 2014 keine Rücksicht auf Kulturgüter genommen wurde. In allen angegriffenen Städten, so Patzinger, befinden sich wichtige Museen mit bedeutenden Sammlungen. Er unterstreicht aber auch, dass Russland nicht Putin sei. Neben zahlreichen Menschen aus dem Kulturbereich haben nämlich nun auch Hunderte von WissenschaftlerInnen einen offenen Protestbrief, der im Internet kursiert, unterzeichnet. Ein mutiger Akt in Zeiten wie diesen. Ob der Hollywood-Schauspieler Sean Penn nun besonders mutig oder sehr engagiert ist, das lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen. Fakt ist, dass sich der Oscar-Preisträger derzeit in Kiew befindet und dort an einer Dokumentation über den Krieg arbeitet. Wo der fertige Film dann zu sehen sein wird, das weiß Marc Schuler.
Es soll eine Doku für die Vice Studios von NBC werden. Penn ist übrigens schon das zweite Mal in dem Land im November. Da hat er sich mit ukrainischen Soldaten getroffen und hat sich wohl auch den Osten des Landes, also die Separatistengebiete, angeschaut. Vice hat kein Datum genannt, aber ich vermute, dass wir relativ bald diese Doku zu sehen kriegen. Vice ist ja dafür bekannt, Dokus zu aktuellen Themen zu drehen. Und wir werden das hier im US-Fernsehen sehen können, aber vermutlich auch online.
Markus Schuler, unser amerikanischer Korrespondent. Sean Penn scheint auf jeden Fall Zugang zu Ukraines Präsident Zelensky zu haben, denn dieser teilte auf Instagram ein Video, auf dem er sich mit dem Schauspieler unterhält. Während die NATO-Mitgliedstaaten noch darüber diskutieren, ob sie Russland vom Bankenzahlungssystem SWIFT ausschließen, reagieren die sozialen Medien Facebook und Twitter für ihre Verhältnisse scharf und schnell. Sie verbieten russischen Staatsmedien nun, weltweit Anzeigen zu schalten oder Geld zu verdienen. Bereits zuvor hatte Facebook es Nutzerinnen und Nutzern in der Ukraine ermöglicht, ihre Profile zum Schutz vor Verfolgung zu verriegeln. Bis auf Weiteres ist es aber derzeit weder für Menschen in der Ukraine noch in Russland möglich, Geld mit Werbeanzeigen auf den Plattformen zu verdienen. Denn damit wolle man gewährleisten, dass wichtige Informationen zur öffentlichen Sicherheit hervorgehoben würden und keine Anzeigen davon ablenkten. Protest ohne große Worte, aber mit sehr viel Strahlkraft kommt von der US-amerikanischen Zeichentrickserie Simpsons. Die Macher der Kultserie zeigen sich solidarisch mit der Ukraine. Auf einem Bild, das heute auf Twitter veröffentlicht wurde, sind die ernst dreinblickenden Mitglieder der Cartoon-Familie mit mehreren ukrainischen Fahnen zu sehen. Versehen ist die Zeichnung mit dem Hashtag The Simpsons, Simpsons und Ukraine. Nach wenigen Stunden wurde der Beitrag mehr als 145.000 Mal mit Likes gefeiert. Auch in Esch, der mit 37.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt Luxemburgs, fanden heute Feierlichkeiten statt. Denn dort startet Esch als europäische Kulturhauptstadt mit Live-Musik, DJs, Tanz-Performances und zahlreichen Projekten. Neben Esch sind auch Novi Sad in Serbien und Kaunas in Litauen Kulturhauptstädte in diesem Jahr. Hoffnungsschimmer in trüben Zeiten.
Vielen Dank, Susanne Lurwig. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Ein Thema dann, SWIFT kommt die Sperre doch. Eine Eilmeldung kam gerade hinein. Deutschland ist offenbar für eine gezielte Einschränkung von SWIFT. Mein Name ist Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.